können. Wir haben es ja im Einleitungswort gehört, dass Gott Gebete erhört und dass wir zum Gnadenthron kommen können in der Gewissheit, dass unser Herr als treuer hoher Priester mit seinem eigenen Blut, das er hier auf Erden vergossen hat, in das himmlische Heiligtum eingetreten ist und hat es auf den Gnadenthron dargebracht und ist hoher Priester geworden nach der Ordnung Melchisedeks und tritt für uns ein. Auch heute Abend für uns ein, sodass wir im Glauben und im Vertrauen zum Gnadenthron kommen können. Auch ich habe Grüße abzugeben aus der halben Welt, könnte man sagen. Grüße aus Nairobi, aus Johannesburg, aus Kapstadt, aus Kinshasa, aus Mbujimai. Ein paar Grüße von überall. Unsere Brüder sind mit uns verbunden und wir danken Gott von Herzen für die Möglichkeiten, die wir haben, durch persönliche Reisen, durch Schriften, jetzt auch durch Übertragung mit unseren Brüdern und Schwestern weltweit verbunden zu sein. Auch wir grüßen unsererseits alle auf der ganzen Erde. Grüße aus Chile, Grüße aus Peru, Grüße aus Kanada, Grüße aus den USA. Von überall haben Brüder uns gegrüßt und wir grüßen ebenfalls von hier aus alle. Im obersten Norden, begonnen von Finnland, wie wir ja auch gehört haben, von Bruder Schmidt, unsere teuren Geschwister in Israel. Wir haben 9 Geschwister in Israel, die sich versammeln, um die Videos zu sehen und die mit uns verbunden sind. Wir grüßen sie auch sehr, sehr herzlich. Dann haben wir unsere Brüder hier aus den Nachbarländern, aus Belgien, aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Österreich, aus der Slowakei, aus Rumänien und aus Tschechien, von überall. Gott, der Herr, möge alles segnen. Wenn wir dann hören, dass sogar ein Bus aus Rumänien gekommen ist und ein Kleinbus aus Lyon, dann wissen wir es zu schätzen und wissen, was Gottes Wort unseren Brüdern bedeutet, nämlich genau das, was es uns bedeutet. Ihr wisst ja, nach der urgewaltigen Reise durch Afrika, wo Gott über die Maßen gesegnet hat, haben wir sehr gute Berichte gehört, sehr gute Berichte aus all den Versammlungen, sogar in Städten, wo Gemeinden sich getrennt hatten, sind die Brüder zusammengekommen und Gott hat Versöhnung, Vergebung, Gnade und Heil geschenkt. Wir sind Gott sehr dankbar dafür. Dann hatten wir in Bratislava auch eine urgewaltige Versammlung. Alle Brüder und Schwestern aus dem Lande und aus Tschechien waren dort und Gott hat mächtig gesegnet. Der Prunksaal, so könnte man sagen, aus der österreich-ungarischen Zeit, aus der Monarchiezeit, solche Säle gibt es auf Erden nur in Wien, in Prag, in Bratislava und dann noch wahrscheinlich in Timișoara. Einfach ein Festsaal, wie man ihn heute wahrscheinlich gar nicht mehr bauen würde, bauen könnte. Der Saal war gefüllt und wir waren dankbar dafür. Und wir alle wissen, in Rumänien tut Gott immer wieder neu Großes. Da war das, ja, das Kulturzentrum, der größte Saal der Stadt war gefüllt, vielleicht etwa 3000 Menschen. Gott hat viel, viel Gnade geschenkt und hat gesegnet. Wir sind mit unseren Geschwistern herzlich verbunden und danken Gott dafür, dass wir die Möglichkeit haben, das Wort zu tragen, und danken Gott, dass es Menschen in allen Ländern und Sprachen gibt, die das Wort der Stunde glauben und auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und not least oder last, wir danken Gott, dass Bruder Russ heute hier ist. Wir danken Gott von ganzem Herzen, und wir alle haben gespürt, was Verbundenheit bedeutet, was Liebe bedeutet. Man kann davon sprechen, das ist eine Sache, aber sie zu haben und innig verbunden zu sein, ist wieder etwas ganz anderes. Also freuen wir uns in dem Herrn, sind wir dankbar für das, was Gott tut. Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, wie Politik und Religion gemeinsame Sache machen. Hier steht es ja geschrieben, Allah für alle. Und stellt euch mal vor, hier heißt es im Kampf gegen den Hass auf Muslime, ich weiß nicht, wer ihn hat, ich weiß nicht, wer ihn hat, aber hier steht es im Kampf gegen den Hass auf Muslime, hat ein katholischer Bischof eine groteske Idee. Er schlägt vor, dass Christen, Juden und Muslime sollten künftig als Bezeichnung für Gott Allah verwenden. Ich meine, Kommentar wohl doch überflüssig, und dahinter steht, Gott ist es doch egal, wie wir ihn nennen. Ich glaube, das in keinem Fall. Und Allah ist tatsächlich, und das wissen die meisten wohl nicht, auch die Studierten nicht, dass Allah der uralte Mondgott ist, der alle Vegetation auf Erden nach dem Glauben der Babylonier die Fruchtbarkeit gegeben hat. Und das war der Gott, dem Mohammed diente, an den Mohammed glaubte. Und nach der Besiegung all der anderen Stämme hat Mohammed seinen Gott Allah, den Fruchtgott, als den einzigen Gott erklärt, der nun Huldigung und Anbetung in der Kaaba in Mekka empfangen sollte. Allah hat nicht das Geringste mit Elohim zu tun. Elohim ist der Gott Israels. Elohim ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Im Hebräischen Testament steht in 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Elohim, am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Und dieser Name Gottes in Verbundenheit mit Jahwe steht über 6000 Mal im Alten Testament. Die Kombination Elohim, Jahwe über 6000 Mal im Alten Testament. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar für das Wort, das er uns geoffenbart hat, und wir werden es mit Politik nicht vermischen, sondern das Reich Gottes sein lassen und den Politikern und den religiösen Leuten ihren Bereich überlassen. Aber so viel haben wir festgestellt, dass Politik und Religion gemeinsame Sache machen, sogar Shimon Peres hat seinen Antrittsbesuch im Vatikan bekannt gegeben. Gut, ich sage einfach, mögen Sie alle tun, was Sie nicht lassen können. Wir haben die Entscheidung getroffen, Gott, dem Herrn, zu dienen, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Was Menschen tun, das bleibt ihnen überlassen. Dann haben wir einen Rundbrief so weit geschrieben und darin zum Ausdruck gebracht, welch eine Verantwortung mit einer göttlichen Berufung verbunden ist, mit einer Sendung, die einen Teil der Heilsgeschichte beinhaltet. Wir haben das Alte Testament kurz gestreift, welch eine Verantwortung Noah hatte, Abraham hatte, Moses hatte, Elia hatte. Und wir sind immer wieder neu zu dem Schluss gekommen. Es gab keine größere Verantwortung auf Erden als die und derjenigen, die Gott berufen, gesandt und zu einem ganz bestimmten Zweck beauftragt hat. Jedermann Gottes hatte seinen besonderen Auftrag. Noah durfte seine Arche bauen. Abraham hatte seinen Auftrag zu glauben. Und ein Teil der Heilsgeschichte ist darin schon verborgen. Mose hatte seinen Auftrag. Und kein anderer Mensch auf Erden hatte einen solchen Auftrag zu der Zeit, weil dieser Auftrag und diese Sendung direkt mit dem verbunden war, was Gott verheißen und dann zu der Zeit getan hat. Um es noch zu sagen, am Anfang des Neuen Testaments hat Gott einen Propheten gesandt, namens Johannes. Und dann steht wirklich so schön geschrieben, Johannes 1 von Vers 6, es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Es gab keinen zweiten zu der Zeit, der den gleichen Auftrag, die gleiche Verantwortung, die gleiche Sendung gehabt hätte. Ein Mann, von Gott gesandt, genügt, im Auftrage Gottes zu tun, wozu er bestimmt war. Wir haben kurz Petrus erwähnt. Es gab keinen zweiten, der am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde dieselbe Verantwortung vor Gott gehabt hätte, wie Petrus, der dazu bestimmt war, in der Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde die erste Predigt zu halten. Gehen wir einen Schritt weiter. Es gab keinen, der eine solche Verantwortung hatte wie Paulus, der jedes Thema, das die Gemeinde betraf, behandelt, geschrieben und dargelegt hat, alles biblisch geordnet, das Leben und das Leben der Gemeinde. Und dann kommen wir natürlich zu Johannes auf der Insel Patmos. Es gab keinen zweiten, der zu der Zeit die gleiche Verantwortung, die vollständige und endgültige Offenbarung über das, was geschehen würde, bekommen und niederschreiben musste, damit wir es heute hatten. Und Brüder und Schwestern, sagen wir so, wie es ist. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott in unserer Zeit sein Wort eingelöst, die Verheißung zur Realität werden ließ, nach dem Wort der Schrift, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es gab wirklich keinen anderen auf Erden im 20. Jahrhundert, der Tag und Stunde, Monat und Jahr nennen konnte, wo er eine göttliche Berufung empfangen hätte, die in Verbindung mit dem Heilsplan unseres Gottes steht. Ich erwähne das aus dem Grunde, um uns allen die endgültige Gewissheit mit auf den Weg zu geben. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir sind nicht irgendeinem Menschen nachgelaufen. Wir haben lediglich die Zeit und Stunde erkannt. Wir haben die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat, erkannt. Und nach dem Wort der Schrift, wer einen Propheten aufnimmt, um des Willen, dass er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Und wir haben den Respekt vor dem Worte Gottes bekommen und ihn bewahrt und die Verheißung, die er gegeben hat, in der Erfüllung aus Gnaden sehen dürfen. Dass wir jetzt auch gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen, um das Wort des Herrn zu tragen. Und nennt mir, ich sage das nicht aus Überheblichkeit, ich sage es einfach, wie es ist. Wo gibt es auf Erden noch einen Ort, wo nur kristallklar das Wort geglaubt wird, wo nichts gedeutet wird, weder im Wort noch in der Botschaft, wo alles kristallklar gelassen wird, so wie es geschrieben steht. Amen. Und jetzt haben wir nur den einen Wunsch, dass wir als Gemeinde weltweit in den Stand versetzt werden, wie wir es im Einleitungswort gehört haben, Gott wollte auf Erden wohnen. Er wollte unter seinem Volke wohnen. Und dann lesen wir von unserem Herrn und Erlöser. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann lesen wir, in ihm habt ihr die Fülle. So steht es im Kolosserbrief geschrieben. Zuerst wohnte Gott in Christus. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und dann war die Verheißung, ich gehe hin und sende euch den Tröster und werde zu euch kommen und Wohnung in euch nehmen. Zuerst Gott unter uns in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus, jetzt Gott in uns, die wir zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sind, zum Tempel des Heiligen Geistes. Und nun passt noch das Wort aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel dazu. 2. Korinther, 6. Kapitel, ein uns allen bekanntes Wort von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Ja, überhaupt nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wir sind der Tempel Gottes. Weiter, wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wandeln und wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Das muss sich jetzt erfüllen. Und ihr werdet gleich merken, an wen dieses Wort gerichtet ist, nämlich an die Herausgerufenen. Lesen wir weiter. Und zwar Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Hier haben wir die biblische Reihenfolge, wie es sein sollte und wie es heute aus Gnaden ist. Gott wohnt nicht in einem Tempel von Menschenhand erbaut. Gott wohnt in dir und in mir. Und wer im Hebräerbrief liest, darin steht geschrieben, so wie Mose treu war über dem ganzen Hause, über das Gott ihn gesetzt hatte, so ist Christus treu über sein Haus und sein Haus sind wir. Und sein Haus sind wir, eine Stätte der göttlichen Offenbarung. Nun, wir haben Jahre der Belehrung hinter uns, der Einführung in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes. Und jetzt kommt immer mehr zum Ausdruck das Verlangen, dass Gott sich offenbaren möchte und besonders auch, dass Menschen erfüllt werden mit Heiligem Geist, dass sie so zum Tempel Gottes werden. Ein Tempel muss ja gefüllt sein. Und wir sollen der Tempel Gottes sein, erfüllt mit Heiligem Geist, damit Gott durch uns wandeln und unter uns wandeln kann und seinen Weg mit uns haben. Das Wort über die Wiedererstattung haben wir oft genug gehört und wir lesen ein paar Worte im Alten und dann im Neuen Testament in Psalm 74. Psalm 74 steht in Vers 2 geschrieben, Psalm 74, Vers 2, gedenke deiner Gemeinde, die vor Alters du erworben, die zum Eigentumsvolk du dir erlöst hast. Schon im Alten Testament ist der Begriff Gemeinde und Erlösung schon da. Ich lese noch einmal. Gedenke deiner Gemeinde, die du vor Alters erworben und die du dir zum Eigentum erlöst hast. Und dann steht natürlich auch in Vers 4 geschrieben, wild brüllen deine Feinde im Inneren deiner Versammlungsstätte. Wir wollen gar nicht sehr viel weiter lesen, vielleicht noch Vers 8. Sie haben sich vorgenommen, wir rotten sie allesamt aus und haben alle Gottesstätten im Lande verbrannt. Auf Erden hatte Gott noch nie Platz. Die Menschen wollten immer eigene Wege gehen und auch das Volk Israel hatte auf Erden keinen Platz. Von Land zu Land, von Volk zu Volk, aus Gefangenschaft zu Gefangenschaft sind sie gegangen. Der Weg des Volkes Israel war der schwerste Weg, den ein Volk auf Erden gehen konnte. Und seid einmal ehrlich, wenn wir uns heute umhören und umsehen, überall gehen Brüder und Schwestern durch Nöte. Wir werden missverstanden, kein Mensch versteht uns wirklich. Warum nicht? Weil die Menschen nicht in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort sind. Nur wir, wie ein Liederdichter singt, wir als die von einem Stamme kämpfen auch für einen Mann. Nur wer wirklich aus Gott geboren ist. Und das ist eigentlich nicht nur ein Thema, sondern sehr, sehr wichtig. Lasst mich das deutlich sagen. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann wissen wir, dass viele Menschen den Anspruch stellen, geistgetauft zu sein. Und dann haben wir den Ausspruch Bruder Brenhams. Er hat drei Kreise gezeichnet und der innerste ist die Seele, der zweite der Geist, der dritte der Leib. Und dann sagt Bruder Brenham, viele sind im zweiten Bereich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und in der Seele gar nicht wiedergeboren, weil der Same fehlt, Und das ist der Unterschied zwischen törichten und klugen Jungfrauen. Was nützt eine Salbung? Was nützen Wunder und Zeichen? Der Herr hat es doch in der Bergpredigt gesagt. Der Regen fällt auf Böse und Gute. Die Sonne scheint auf Gerechte und Ungerechte. Alles, was auf dem Lande ist, empfängt dieselbe Sonne und den gleichen Regen. Und dann kommt es auf den Samen an. Nur der Same, der gesät wurde, kann aufgehen. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem ganz wichtigen Punkt, dass erst einmal wir als wahrhaft Gläubige wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, dass die Wiedergeburt vor der Erfüllung mit Heiligem Geist stattfindet. Wir alle wissen es, auch aus Erfahrung, wir haben es ja miterlebt, was wir in den 70er Jahren auch erlebt und auch danach noch über uns haben ergehen lassen müssen. Menschen, die einerseits gesalbt sind, aber andererseits nicht aus Gott geboren sind. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Hass und Neid und Feindschaft alles zum Durchbruch kommt und der alte Mensch, so wie er leibt und lebt, dann wieder da ist. Also, im Alten Testament ist uns gesagt worden, verheißen worden, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben, ein neues Leben geben und werde unter euch wohnen und wandeln und werde euer Gott sein. Also, die Gemeinde ist das Eigentum des Herrn, die bluterkaufte Schar, für die unser Herr den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat. Wir sind erlöst, wir sind ein Eigentum des Herrn. Und damit ist die Vergangenheit, das Verlorensein ist aufgelöst, wir sind gerettet, wir haben Vergebung und die Rechtfertigung durch den Glauben empfangen. Und dann fällt das Wort als Same in unsere Herzen und dann geht der Same auf und das neue Leben Jesu Christi wird in uns offenbar. Noch einmal zu dem Vers aus Psalm 74. Gedenke deiner Gemeinde, die von alters her du dir erworben, die zum Eigentumsvolk du dir erlöst hast. Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Im Psalm 79 lesen wir, Psalm 79, auch direkt von Vers 1, Psalm 79 von Vers 1, O Gott, in dein Eigentum sind Heiden eingedrungen, haben deinen heiligen Tempel entweiht, Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Sie haben die Leichen deiner Knechte den Vögeln des Himmels zum Fraß vorgeworfen und so weiter. Hauptsächlich den ersten Vers. O Gott, ein Herzensschrei, O Gott, in dein Heiligtum sind Heiden eingedrungen, haben deinen heiligen Tempel entweiht. Es war damals Antiochus, der nichts Schlimmeres zu tun wusste, als ein Schwein auf dem Altar des Tempels zu opfern, um Gott über alle Maßen zu lästern, wirklich zu lästern, bis zum geht nicht mehr, weil Gott ja dem Volke Israel mit auf den Weg gegeben hat, auch was das Essen und Trinken bedarf. Hier lesen wir, O Gott, in dein Eigentum sind Heiden eingedrungen, haben deinen heiligen Tempel entweiht. Was ist mit der Gemeinde geworden nach der Apostelzeit? Die Heiden sind eingedrungen, ein Konzil nach dem anderen, alles Göttliche ist aufgehoben worden, alles ist ersetzt worden, die Lehre der Apostel war nicht mehr da, sondern das, was in Konzilen beschlossen wurde. Doch es bleibt dabei, was unser Herr im Matthäusevangelium, dem 16. Kapitel, mit aller Deutlichkeit gesagt hat: Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Nachzulesen in Matthäus 16, besonders in den Versen 15 und dann bis Vers 20. Hier haben wir einen Schlüssel, einen Zugang, wie es denn geschieht. Zuerst die Offenbarung. Menschen sagen das eine und das andere. Hier war die Frage, was sagen die Menschen, wer du bist? Die einen sagen Jeremia oder einer der Propheten. Und dann, was aber und für wen haltet ihr mich? Und dann kam die Offenbarung, dann kam die Antwort. Simon Petrus gab ihm zur Antwort: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Hast du die Offenbarung? Ich glaube schon. Sagt einmal Amen. Wir haben diese Offenbarung, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und dass wir im Sohne Gottes die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen haben. Und deshalb ging in Erfüllung, was im Hebräerbrief geschrieben steht, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte. Der Sohn Gottes hat den Preis für alle Söhne und Töchter am Kreuz auf Golgatha bezahlt und uns die Einsetzung in die Sohnschaft gegeben. Und erst danach kommt: Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater droben im Himmel. Und dann, nach dieser gewaltigen Offenbarung, lesen wir: Und nun sage auch ich dir, du bist Petrus. Und wir haben darüber schon einige Male gesprochen. Hier haben wir tatsächlich zwei verschiedene Worte. Das eine ist Petros und das andere ist Petra. Das kann jeder in jedem Lexikon nachlesen. Und so hat unser Herr zu Petrus gesagt: Du bist Petros. Aber auf Petra will ich meine Gemeinde bauen. Und Jesus Christus ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wurde. Offenbarung Jesu Christi. Und erst danach steht geschrieben, ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, und was du auf der Erde bindest, das soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde lösest, das soll auch im Himmel gelöst sein. Absolute göttliche Vollmacht aufgrund der Offenbarung, die der Herr geschenkt hat, und damit Übernahme der Verantwortung vor dem allmächtigen Gott. Dann lesen wir weiter, besonders im 1. Timotheus, im 3. Kapitel, über die Gemeinde des lebendigen Gottes als Säule und Grundfeste der Wahrheit. Kein Gemisch, sondern reines, heiliges Baumaterial, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. 1. Timotheus, 3. Kapitel, Vers 15. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Es geht also von Bibelstelle zu Bibelstelle. Die Gemeinde Gottes ist Säule und Grundfeste der Wahrheit, Trägerin des Wortes Gottes. Welch ein großes Vorrecht, welch eine hohe Bestimmung. Und sagt es mir, gibt es eine höhere Bestimmung als die, die der Gemeinde Jesu Christi zugedacht wurde, Träger des Wortes Gottes zu sein, nicht der Deutungen, des Wortes, des Originalwortes. Und mögen Menschen sagen, was sie wollen. In jedem Fall sind wir Träger des Wortes Gottes in dieser Zeit. Und damit tragen wir Verantwortung vor Gott als Gemeinde. Und dann lesen wir im 1. Korinther, im 12. Kapitel, 1. Korinther, 12. Kapitel, von Vers 27, dass Gott in die Gemeinde die verschiedenen Dienste und Ämter gesetzt hat. Und dann sind wir bei dem Punkt, der die Wiedererstattung und Wiederherstellung aller Dinge betrifft. Wenn wir glauben, dass Gott uns die Botschaft gesandt hat, dass alles wieder so, wie es am Anfang war, am Ende in der neutestamentlichen Gemeinde da ist. Und hier haben wir das Beispiel. Durch einen Geist zu einem Leibe getauft und nur in dem Leibe Jesu Christi sind die Geistesgaben und die Dienste in Harmonie tätig und immer zum Aufbau der Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Wir haben es hier im 1. Korinther, im 12. Kapitel, besonders von Vers 4, und dann geht es ja weiter, dass jedem eine Gabe, ein Dienst von Gott geschenkt wird durch denselben Geist. Brüder und Schwestern, wir müssen in Erwartung sein. Wir müssen wissen, das hat uns Gott verheißen. Das steht uns zu. Das gehört uns. Das ist unser Eigentum. Denn die Gemeinde soll und muss am Ende wirklich so sein, wie sie am Anfang war. Und dann haben wir hier im gleichen Kapitel 1. Korinther 12 von Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und jeder Einzelne ein Glied daran nach seinem Teil. Und zwar hat Gott in die Gemeinde eingesetzt. Erstens die einen zu Aposteln, zweitens zu Propheten und drittens zu Lehrern und so weiter. Und dann Wunderkräfte. Gott hat eingesetzt. Wir müssen tatsächlich anfangen zu beten. Geliebter Herr, Johannes der Täufer hat von dir gesagt oder auf sich bezogen zuerst, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wir müssen einfach als Leib des Herrn zusammengefügt werden, zusammengeschmolzen werden, als eine göttliche Einheit im Geiste, um so dem Herrn zur Verfügung zu stehen. Und dann haben wir im Epheserbrief, auch allen sehr bekannt, Epheser im 4. Kapitel, dass die Dienste in der Gemeinde dazu geschenkt werden, dass alle zubereitet werden, in das Mannesalter hineingebracht werden und zum Dienst ausgerüstet. Hier Epheser 4. Kapitel, es geht direkt von Vers 11 und dann mindestens bis Vers 16, wo das, was der Herr zur Auferbauung der Gemeinde geschenkt hat, uns zusteht und von uns aus Gnaden erlebt werden darf. Dann lesen wir von Vers 13, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Und das hat zur Folge, was im nächsten Vers geschrieben steht, in Vers 14, denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen werden. Brüder und Schwestern, es muss einfach gesagt werden. Wir haben in den letzten Versammlungen aus den Predigten Bruder Brennims gelesen und ich habe heute die Predigt mitgebracht, ändert Gott je seinen Sinn über sein Wort. Und hier führt Bruder Brennim aus, dass Gott immer bei dem bleibt, was er beschlossen, was er verheißen und was er gesagt hat. Unabänderlich. Aber er sagt hier, von Anfang an hat es zwei verschiedene Samen gegeben. Und beide Samen haben Altar gebaut, haben denselben Gott angerufen, aber zwei verschiedene Samen. Ich lese hier auf Seite 12, ändert Gott je seinen Sinn über sein Wort. Und dann kann Gott etwas sagen und anschließend erklären, es tut mir leid, dass ich es sagte. Es geht einfach gar nicht. Was Gott gesagt hat, das gilt für immer. Und dann kann Gott sein Wort zurücknehmen. nachdem er es ausgesprochen hat. Nein, er kann nichts zurücknehmen. Er braucht nichts zurückzunehmen. Das ist ja das Unabänderliche, das in Ewigkeit Bleibende, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und dann lesen wir hier, Israel im Alten Testament ist ein Schattenbild auf die Braut des Neuen Testaments. Sie ist aus der Welt herausgekommen und befindet sich auf dem Weg nach Kanaan. Natürlich, wir sind alle aus der Welt herausgerufen worden, haben den breiten Weg verlassen und dürfen dem Herrn nachfolgen. Und dann kommen hier einige Punkte, die Bruder Branham erwähnt, Vergleiche zieht. Ich lese von Seite 14. Wir können sehen, dass es immer, wenn sich die natürlichen und die geistlichen Treffen in Gemeinden und Organisationen begegnen, gibt es einen Zusammenstoß. Es gibt immer einen Zusammenstoß, wie damals bei Kain und Abel, Esau und Jakob, Ismael und Isaak, immer wieder. Und dann heißt es hier, das kommt daher, weil Eifersucht dabei ist, Eifersucht im Spiel ist. Diese Eifersucht verursacht natürliche Vergleiche und Nachahmungen. Und dann kommt Bruder Branham direkt auf das Thema oder auf den Grund des Themas, als Abel im Gegensatz zu Kain Gott ein wohlgefälligeres Opfer darbrachte und Gott ihn noch bestätigte, indem er sich herabneigte und sein Opfer annahm, stieg Eifersucht in Kain auf. Er war eifersüchtig auf seinen Bruder und erschlug ihn. Auch da müssen wir aufpassen, wirklich sehr, sehr aufpassen, dass nichts in uns aufkommt. Das heißt hier weiter, es begann am Anfang, als das Natürliche und das Geistliche zusammentraf. Dennoch beteten Kain und Abel denselben Gott an. Beide bauten einen Altar. Sind wir ehrlich? Die ganze christliche Welt ist doch in ihren Augen gläubig. Gottesdienste finden überall auf der ganzen Erde statt. Und alle haben die gleiche Bibel und alle beten. Aber wer denkt daran, was unser Herr gesagt hat im Johannesevangelium, dem 4. Kapitel, im 24. Vers? Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und der Herr hat es doch gesagt, wenn ihr betet, dann macht nicht viele Worte. Und dann sagt Bruder Branham hier weiter, deshalb brachte er ein Lamm dar und Gott nahm es an. Abel tat es durch Glauben, durch Offenbarung. Einen anderen Weg gibt es nicht. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Wirklicher Glaube ist Offenbarung. Kommt von Gott und führt zu Gott. Dann heißt es weiter, ja schon gelesen, einen anderen Weg gibt es nicht. Damals war die Bibel noch nicht geschrieben. Ihr seht also, dass der Ursprung der Gerechtigkeit die geoffenbarte Wahrheit Gottes ist. Und darauf ist die Gemeinde des lebendigen Gottes gegründet. Nicht nur Wahrheit, die wir lesen, ohne sie geoffenbart zu bekommen, sondern das lebendige Wort, das geoffenbarte Wort als Wahrheit, als göttliche Wahrheit dir und mir geoffenbart. Dann lesen wir weiter. Beachtet, durch Glauben brachte Abel Gott ein wohlgefälligeres Opfer dar. Der verstandesmäßige Gläubige dachte, dass es das Werk seiner eigenen Hände wäre und brachte schöne Früchte als Opfer. Doch Gott hat es nicht anerkannt. Und dann kommt Bruder Brennen hier zu den Vergleichen mit Abraham, mit Mose, mit dem, was schon im Alten Testament war, wie sich Korah und Datan gegen Mose aufgelehnt hatte, wie eins in das andere hinüberleitete und wie im Volke Gottes immer wieder neue Not entstand, weil zwei verschiedene Linien da waren. Und dann sah Bruder Brennim, als Judas und Jesus sich gegenüberstanden, gab es einen Zusammenstoß. Der eine war der Sohn Gottes, der andere, Verzeihung, aber Bruder Brennim sagt es hier, der Sohn Satans. Und wie bei Kain und Abel gab es auch bei ihnen einen Zusammenstoß. Ja, sie stießen zusammen. Dann kommt er mit Jakob und Esau, geht weiter und schreibt hier auf Seite 17, beachtet, dass wir immer die Ursache, und das war immer die Ursache dafür, dass die Natürlichen die Geistlichen hassten. Es veranlasste Kain, Abel zu hassen. Es veranlasste Korah, Mose zu hassen. Es war der Anlass dafür, dass Judas Jesus hasste. Man könnte damit fortfahren. Es verursacht, dass die Natürlichen die Geistlichen hassen, wie Kain am Anfang Abel hasste. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Und hier lesen wir, und dass sie verursachen und sie zerstören. Es ist dann immer Zerstörung. Der Feind kommt immer, um zu zerstören. Der Herr kommt, um aufzubauen, damit wir leben und volles Genüge haben. Hier lesen wir, sie versuchen, ihren Einfluss und alles andere zu zerstören. Ich bin ganz ehrlich, bis heute ist mir kein Gedanke gekommen, irgendeinem Menschen Schaden zuzufügen. Ja, warum denn? Wir sind doch alle auf Gottes Gnade angewiesen. Warum hassen? Ich wüsste gar nicht, wie es gemacht wird. Wisst ihr, wie gehasst wird? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie gehasst werden könnte, wie gehasst werden soll. Ich weiß nicht, wie es gemacht werden kann. Aber hier haben wir es, der Hass, der Neid war immer die Ursache, dass die andere Seite sah, dass Gott gesegnet hat. Und dann kam es irgendwie zum Vorschein, das gefiel den Leuten nicht. Sie haben ja auch einen Altar gebaut, sie haben auch ein Opfer dargebracht, sie haben auch gebetet, sie haben auch Gott angerufen. Und nun kommt da die Antwort und Auf der anderen Seite kommt sie nicht. Brüder und Schwestern, wir haben den Zeitpunkt erreicht, wo wir begriffen haben, dass wir keine Anerkennung bei irgendeiner Gemeinde auf Erden finden werden. Und wie Paulus geschrieben hat in Galater 1, Vers 10, wenn ich die Anerkennung noch bei Menschen suche, dann kann Gottes Wohlgefallen nicht auf mir ruhen. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist Offenbarungsstätte Gottes, hat die höchste Bestimmung, die es auf Erden gibt, ist der Gemeinde des lebendigen Gottes zuteil geworden. Das ist unser Auftrag. Und hier in dieser Broschüre, man könnte noch weiterlesen, zeigt Bruder Brenim immer wieder neu, worauf es ankommt. Nämlich, dass wir den rechten Samen in uns aufgenommen haben und dass durch die Wiedergeburt der neue Mensch, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in Wahrhaftigkeit, in Gerechtigkeit und Reinheit, wie in Epheser 4 geschrieben steht, hervorkommen kann. Keine Mischung, sondern Söhne und Töchter Gottes, wie es vorausgedacht und von Gott aus bestimmt worden ist. Also, nachdem wir all die Belehrung empfangen haben und wirklich die Segnungen Gottes soweit auch erlebt haben, ist in uns ein großes Verlangen entstanden, dass Gott zu seinem Recht in unserem Leben, in unserer Mitte, dass Gott wirklich zu seinem Recht kommt und dass alle ihren Platz gemäß dem Worte Gottes einnehmen. Und besonders teure Schwestern, ihr wisst, in welch einer Weise Bruder Brenim auch den Schwestern den Platz angewiesen hat, der ihnen von Gott zugedacht war und ist. Ich habe es hier schon vor kurzem gesagt, niemand kann dankbarer sein wie die Schwestern, wie die Frauen, dass Gott dem Mann die Verantwortung übertragen hat. Noch steht geschrieben, das Haupt Christi ist Gott, das Haupt der Frau ist der Mann. Können Sie nachlesen, im 1. Korinther, im 11. Kapitel. Wir haben tatsächlich die göttliche Ordnung hier in der Heiligen Schrift festgelegt worden. Und wir glauben, dass der Herr auch in diesem Punkt uns allen helfen wird, helfen muss, dass nie wieder irgendeine Entgleisung, irgendetwas geschieht, das dem Namen des Herrn Unehre bereitet, sondern dass alle, die jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden möchten, dass sie tatsächlich ein neues Herz, ein neues Leben empfangen haben, das nur noch in der göttlichen Harmonie Gaben und Aufgaben geteilt und dem Volke Gottes gedient werden kann. Wir alle kennen die Heilige Schrift gut genug. In den Tagen der Apostel haben die Dienste und Gaben zusammengewirkt. Das eine gehörte zum anderen. Und es steht geschrieben, zum Beispiel von der Weissagung, zum Trost, zur Ermahnung. Und wie dort weiter geschrieben steht, ist ja alles geschrieben im 1. Korinther, im 14. Kapitel. Und dann haben wir natürlich auch erlebt, wie Menschen das, was von Gott gedacht war, verlassen haben und dass der Eigenwille sich eingeschlichen hat und durch den Eigenwillen geschieht Schreckliches auf Erden. Das Allerschlimmste geschah im Himmel. Man kann es nachlesen über den Fall Luzifers, steht im Jesaja, steht im Hesekiel, als er den Eigenwillen durchsetzen wollte, war der Fall. Und er hat alles nach sich gezogen, vielleicht den dritten Teil der Engel mit sich gerissen, die unter seinem Einfluss standen. Und hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern, wir haben es auch an dieser Stätte erlebt. Der Eigenwille bringt Zerstörung, Amen. Reißt Leute mit sich, reißt sie mit sich und dann entsteht Feindschaft, dann entsteht Hass. Und deshalb die Ermahnung, im Wort zu bleiben, im Herrn zu bleiben, darauf Acht zu geben, dass kein eigener Wille mehr, sondern bestimme du allein. Und ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber wir haben ja auch an dieser Stätte Jahre der himmlischen Segnungen erlebt, bis tatsächlich der Eigenwille zum Durchbruch kam und wie wirklich eine Vernichtung stattgefunden hat, wie man sie vorher nicht kannte. Ich habe es euch schon mal vorgelesen und ich habe mir vorgenommen, es heute zum letzten Mal zu machen. Ich habe aus der schönen Zeit, aus der gesegneten Zeit, aus der Zeit, wo Gaben und Dienste miteinander unter der Leitung des Heiligen Geistes zum Segen, zum Aufbau der Gemeinde dienten. Ich habe hier einige von dem aufgeschrieben oder einiges, was uns damals mit dem So spricht der Herr gesagt worden ist. Mein Volk, höret auf meine Stimme in dieser Zeit. Ihr lebt in einer herrlichen und wunderbaren Zeit. Aus jedem Land reihe ich Glied an Glied. Als kostbare Steine füge ich sie zusammen. Zu meiner Braut füge ich sie. Und nicht zur Verherrlichung eines Menschen. 15.08.1970. Und dann, siehe, so spricht der Herr, mein Volk. Ich habe in eurer Mitte den Grundstein gelegt. Das Fundament ist klar und deutlich zutage getreten. Eifersüchtig habe ich gewacht über mein Werk, habe nicht zugelassen, dass die Grenzen verschoben worden sind. 1.11.72. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk, wahrlich, ihr seid es, die die Adlerbotschaft vernommen haben, ihr seid es, die Engelwort gehört haben, mein ewig gültiges Evangelium, das da war vor Grundlegung der Welt, und siehe, ihr seid das Volk, ihr seid die Herde, die sehen werden, wenn der Schlussstein angebracht wird und ihr werdet zur Vollendung kommen. Wir alle wissen, Bruder Brenim hat über den Schlussstein gesprochen. Sacharja 4, der Schlussstein wird als letztes, der Giebelstein, ganz oben wird angefügt oder eingesetzt werden unter dem Jubelruf, Heil, Heil sei ihm. Und dann weiter steht hier geschrieben, siehe, so spricht der Herr, meine Heiligen, meine Braut, versammelt an dieser Stätte, wo ich mein Heiligtum aufgerichtet habe. Herrliche Dinge sind gesagt worden. Geredet habe ich vor Zeiten zu euch, dass ich zum Ruhm meines Kreuzes werde bringen, Perlen aus den verschiedenen Ländern, zum Ruhm meines Kreuzes und nicht zum Ruhm eines Menschen. Und ihr seht, dieses vollendet an dieser Stätte, denn den Bund oder den Bogen meines Bundes habe ich ausgespannt, habe zu Völkern geredet, habe meine Braut gesegnet, habe mein Wort geoffenbart, gegeben aus meinem Heiligtum. 7.9.75, die letzte. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk. Seid getrost in dieser Stunde, denn wisset gar wohl, meine Gnade ist über euch und ich habe geplant diese Stunden und diese Tage. Meine Gnade ist über euch und immer wieder besuche ich euch. Ach, dass eure Augen geöffnet wären und ihr sehen könntet den Bogen meines Bundes ausgespannt über dieser Stätte alle Zeit. Und nicht nur das, auch in der Wolkensäule bin ich hier und habe mich gelagert über dieser Plattform. Ich bin mit euch. 15.04.76. Warum habe ich vorhin gesagt, was ich gesagt habe? Mit großem Schmerz, wahrscheinlich zum letzten Mal, aber mit großem Schmerz. Und dann kam der Tag, dann kam die Stunde, wo eben aus diesem Munde nicht der Herr gesprochen hat. Plötzlich kamen die Worte Zerstörung und immer wieder Zerstörung. Und wann geschah es? Als die Loslösung von der Gemeinde geschah. Ich sage es hier als Warnung in alle Ewigkeit. Wenn sich jemand von der Gemeinde löst, dann löst er sich von Gott. Er löst sich von der Leitung des Heiligen Geistes. Die Gaben müssen immer in der Gemeinde betätigt werden. Nie außerhalb der Gemeinde, sondern immer, und ich sage es noch einmal, immer nur in der Gemeinde. Denn in die Gemeinde hat Gott die Gaben hineingelegt. Auch sehr, sehr wichtig, teure Brüder und Schwestern. Wir schauen zurück auf die 70er Jahre, auf die 80er, auf die 90er und jetzt auf die Zeit, in der wir angekommen sind. Und nun, haltet euch fest, ich will nicht viel sagen. Ich muss es aber sagen, weil gerade in der jüngsten Zeit so viel von 79 aufgerührt und aufgewühlt wird. Und das muss einmal sehr deutlich gesagt. Ich werde nicht auf Einzelheiten eingehen, aber die gleiche Person, durch die Gott geredet hat, hat tatsächlich in dem Moment, wo der Feind Besitz von ihr ergriffen hat, den Mut gehabt, ist ins Büro gekommen, hat 82 der Weissagungen, die sie im Laufe von all den Jahren gebracht hatte, aus dem Schnellhefter herausgeschnitten, zerrissen und in den Papierkorb geworfen. Ich will gar nichts mehr sagen. Ich sage nur noch einmal, in dem Moment, wo sich jemand, und er sei der höchste Gabenträger, er sei gesalbt mit einer Salbung wie kein anderer, in dem Moment, wo jemand den Eigenwillen zum Vorschein bringt, eigene Wege, eigene Gedanken hat, in dem Moment ist alles zu spät. Luzifer war der Gesalbte, er hatte mehr zu sagen als Gabriel und Michael und hat heute noch seinen Bezirk, in dem er alles zunichte machen möchte. Und dann kam die ganz große Not nach der Trennung von der Gemeinde. Nach der Trennung von der Gemeinde. Dann kam die Erklärung, ist alles zu Ende. Hier geht nichts mehr weiter. Die Leute wurden nach Hause geschickt. Und dann kamen Verleumdungen, wie sie auf Erden noch nicht zu hören waren. Ja, und warum kamen sie? Vorher alles eitel Sonnenschein. Und mit dem Moment, als diese Person eigenmächtig handelte, Hass und Neid aufkam und was immer noch dazugehört, mit dem Moment geschah Zerstörung und nochmal Zerstörung. Ich sage das in Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir darauf warten, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, dann bitte, Brüder und Schwestern, nehmt es zu Herzen. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Niemals die Gaben in deine Hände nehmen, sondern dich Gott überlassen, dass er dich um die Gaben betätigen kann. Einfach dem Herrn zur Verfügung stehen, nach dem Wort der Schrift. Der Sohn kann nichts von sich selber aus tun, als das, was er sieht, dass der Vater tut, das tut auch gleicherweise der Sohn. Das sollte ich hier nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, weil es mir jetzt neuerdings zum Vorwurf gemacht wird. Man dürfte ein solches Wort hier vorne nicht in den Mund nehmen, aber dieselbe Person, die diese Weissagungen gebracht hat, ist im Juli 1979 nach Tucson, Arizona geflogen und hat Bruder Green die Offenbarung gegeben, dass der Mann in Krefeld, der sich als Knecht Gottes ausgibt, homosexuell ist. Dieselbe Person, die ihre 82 Weissagungen ausgeschnitten, zerrissen und gelacht hat, dass alles zu Ende ist, die Zerstörung gelungen ist, hat Bruder Green die Offenbarung geschenkt, dass der Mann in Krefeld homosexuell ist. Am 27. September 1979 hat Bruder Searle und Bruder Green einen Brief an alle Brüder innerhalb der Botschaft geschickt, vor mir gewarnt und die Frage gestellt, ob Bruder Frank überhaupt noch aufgenommen werden darf. Und so hat der Rufmord begonnen und bis heute ist kein Wort zurückgenommen worden. Es wird weiter so propagiert. Ich habe es heute mit der Absicht gesagt, um euch wissen zu lassen, dass Satan ein Mörder von Anfang an ist. Von Anfang an ist und dass alle, die sich ihm zur Verfügung stellen, nur Zerstörung und nochmals Zerstörung haben. Wir haben noch 10 Minuten und die Schriftstelle, die der Satan dieser Frau verdreht hat, steht im 1. Korinther im 7. Kapitel, im 10. und dann besonders im 11. Vers. Den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich von ihrem Mann nicht scheiden soll. Hat sie sich jedoch geschieden, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen. Aus dieser Schriftstelle, die ganz klar und deutlich bezeugt und sagt, ist sie schon geschieden, soll sie bleiben, wie sie ist. Hier steht nicht geschrieben, wenn sie sich nach 1979 Jahren scheiden lässt. Hier steht es geschrieben, wenn zu dem Zeitpunkt die Frau schon geschieden ist, soll sie unverheiratet bleiben. Und nicht einfach sagen, ja, Paulus hat ja gesagt, ich darf mich von dir trennen. Er hat nur gesagt, dass ich dann allein bleiben muss. Paulus hat überhaupt nicht gesagt, dass sich eine Frau trennen kann, sondern wenn sie schon getrennt ist, dann soll sie bleiben, wie sie ist. Ein Wort verdreht, ein einziges Wort verdreht, so wie damals im Garten Eden ein einziges Wort verdreht. Und schon war alles geschehen. Brüder und Schwestern, ich habe es aus dem Grunde gesagt, dass ihr meine Last versteht. Es geht ja um den Leib des Herrn, um die Gemeinde Jesu Christi. Es geht um die Herausrufung, dass ich natürlich nicht auf Rosen gebettet sein muss, das verlange ich auch gar nicht. Aber dass derartiges gesagt und verbreitet wird, das habe ich eigentlich nicht verdient. Aber es ist wirklich der Feind. Der Feind, der nichts als Zerstörung und nochmal Zerstörung anrichten möchte. Und der, ja, das ist seine Aufgabe. Unser Herr ist gekommen, damit wir leben und volles Genüge haben. Und damit ihr eine schlaflose Nacht habt, sage ich noch Folgendes und auch mit Schmerz. Ich lese es einfach vor. Am 11. Januar 1997 behauptet diese Person eine urgewaltige Stimme, und sie sagt, es war die Stimme Gottes, gehört zu haben und spricht zu ihrer ältesten Tochter, weil du dich damals nicht von ihm getrennt hast, trenne ich dich jetzt von ihm und du wirst leben. Die älteste Tochter hatte Krebs und es sah gar nicht gut aus und der Vorschlag war, sie möge sich von ihrem Mann trennen und dann gesund werden und leben. Ja, und das genügte nicht. Die Heilung, Lymphdrüsenkrebs, ist nicht eingetreten. Es wurde immer schlimmer. Und dann kam der Antrag auf Eilscheidung, gestellt im Juli 1997, und dann geschah etwas ganz Furchtbares. Einfach zu sagen, wenn du dich getrennt hast und nicht geheilt wurdest, dann musst du dich scheiden lassen, um geheilt zu werden. Und siehe da, Eilscheidung, Termin war angesagt, was war es, der 18. November, in jedem Fall November 97, und der Mann erschien nicht zum Termin, mit Absicht nicht, weil er nicht geschieden werden wollte. Und siehe da, im Dezember 97 starb die Tochter am Lymphdrüsenkrebs. Und erst 4 Tage nach dem Tode hat ihr Mann es erfahren. Ich habe das mit der Absicht erwähnt, um euch die Grausamkeit Satans vor Augen zu führen. Und wenn Satan einen Menschen in seine Gewalt bekommt, ist aus, dann ist alles aus. Und die Kinder, die 4 Kinder dieses Mannes behaupten oder glauben, dass ihre Mutter sterben musste, weil ihr Vater sich nicht scheiden ließ. So weit ist das alles gegangen. Ich habe es heute zum ersten Mal laut und deutlich an dieser Stätte gesagt. Brüder und Schwestern, ich mahne noch einmal im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, alles, was Gott tut, muss in der Gemeinde geschehen. Gaben und Berufungen sind keine Privatsache, sondern gehören in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr, Herr, bestimme du allein. Fassen wir zusammen, worum es geht. Gott hat eine Gemeinde auf Erden. Aber der Satan hat sich das Recht erbeten, gerade uns zu sichten, wie der Weizen gesichtet wird. Der Satan lässt alle Völker in Ruhe, er stürzt sich auf das Volk Israel. Satan lässt alle Gemeinden in Ruhe, er stürzt sich auf die Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Lasst uns unterscheiden. Und wie Bruder Brennim in dieser Predigt deutlich gesagt hat, wenn diese beiden aufeinander prallen, dann gibt's, ja, es gibt den Zusammenstoß. Aber wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Der nimmt das auf, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Der lässt sich durch nichts blenden, durch keinen Rufmord aufhalten, sondern wer aus Gott ist, hört nicht auf Verleumdungen, sondern hört auf das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und so gehen wir einfach davon aus, Brüder und Schwestern, dass ihr zumindest ein wenig mitversteht, wenn ihr Bruder Frank hier vorne seht. Es sind nicht die Reisen, es sind nicht die 21 Versammlungen, die wir in Afrika hatten oder von Land zu Land und von Stadt zu Stadt. Gott hat mir einen guten Körper gegeben, eine gute Kondition. Es ist die Not, es ist der Schmerz um die Gemeinde. Ich möchte nicht nur die Herausrufung, ich möchte die Läuterung. Ich möchte die Zubereitung miterleben. Ich möchte, dass Gott zu seinem Recht mit uns allen kommt und dass der Wille Gottes aus Gnaden geschieht. Und wenn wir, der eine oder der andere, mal etwas tun, das vor Gott nicht recht ist, dann haben wir einen treuen Hohepriester, der für uns eintritt. So steht es doch geschrieben. Aber wer mutwillig sündigt, wer mit dem, was er tut, eine Absicht verbindet, da hört die Gemütlichkeit auf. Da geht Hebräer 6 und Hebräer 10 in Erfüllung. Wer mutwillig sündigt, für den wird keine Gnade sein. Aber da wir noch in der Gnadenzeit leben, mögen alle, besonders alle, die mit betroffen, die mit beeinflusst sind, und ich sage es hier bestimmt, ich hoffe zum letzten Mal, alle, die sich dem Feinde unterstellt haben, seinem Einfluss erlegen sind, die hat er mitgerissen. Es ist entweder das eine oder das andere. Wer nicht unter dem göttlichen Einfluss bleibt, sondern sich in der Stunde der Entscheidung unter den anderen Einfluss stellt, der wird mitgerissen. Und der muss kommen und es vor Gott bekennen. Und an dieser Stätte, wo der Herr gesegnet hat, wenn einer, die Hauptperson und wer immer es sein mag, Gnade vor Gott finden, dann an dieser Stätte einen Sack mit Asche mitbringen, einen Sack mit Asche mitbringen. Und im Sack und Asche Buße tun und sich bei der ganzen Gemeinde vor Gott entschuldigen und um Vergebung bitten. Und erst dann kann ein neuer Anfang geschehen. Brüder und Schwestern, wir haben alle den Eindruck, dass die Wiederkunft Jesu Christi wirklich ganz nahe gerückt ist. Und es ist einfach notwendig, dass wir ein Herz und eine Seele werden und dass nicht Menschen, ich sage das auch, und dass nicht Menschen hier in der Versammlung sind oder woanders und bei sich selber denken, ja, da vorne spricht er, aber ist er nicht das und das? Hat er nicht Schuld da und da auf sich geladen? Brüder und Schwestern, geben wir Acht auf die Gedanken, die wir haben, damit Gott wirklich zu uns durch sein Wort und durch seinen Geist reden kann. Der Herr hat eine Gemeinde und wie wir gelesen haben, Feinde sind eingedrungen, haben zerstört, haben ein Chaos hinterlassen. Aber genauso sehen wir, dass Gott gerufen, dass Gott aufgebaut hat, dass alles wieder dahin kommt, wo Gott es haben möchte. Und wir sehen es ja an der Frucht, die er hervorgebracht hat. Sagen wir es noch einmal in aller Kürze zum Schluss. Wir haben Verantwortung vor Gott übernommen. Und so wie der Feind alle Propheten getötet und alle Gottgesandten gesteinigt wurden, abgelehnt wurden, wenn es heute anders wäre, würde es mit uns nicht stimmen. Aber dadurch, dass wir nicht in diese Welt hineinpassen und dem Feind schon gar nicht, muss er alles dran sitzen, um uns zu vernichten. Aber der Herr ist der Sieger von Golgatha. Sein ist der Sieg, sein ist die Kraft in alle Ewigkeiten, und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Jesus Christus, unser Herr, wird eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel haben. Und beim Hinaufgehen wird der Ankläger der Brüder hinuntergestoßen werden, so steht in Offenbarung, im 12. Kapitel, und dann kann er sich bei denen richtig austoben, die zurückgeblieben sind. Brüder und Schwestern, unserem Gott sei der Lobpreis und die Ehre. Ich danke ihm, dass er mich bis hierher geführt, aus Gnaden erhalten hat. Ich habe es von meinem Herzen gesagt und ich bitte euch, meine in euren Gebeten zu gedenken. Wir haben gemeinsam Verantwortung übernommen oder nicht? Doch, wir alle haben Verantwortung vor Gott übernommen. Und er, der begonnen hat, er wird vollenden auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Dank sei unserem Herrn für die Kraft seines Blutes. Wir sind erlöst. Der Ankläger der Brüder muss weichen. Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Jesus Christus ist hier. Er hat sie gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Traget mit mir die Schmach Jesu Christi. Und dann werden wir uns gemeinsam freuen, wenn wir beim Herrn ankommen und ihm danken, dass er uns geholfen hat, ihn durchgetragen hat. Und gemeinsam wollen wir ihm die Ehre geben. Er wird alles wohl machen. Gelobt sei sein herrlicher Name. Amen. Wir stehen auf und danken dem Herrn gemeinsam. Bruder Russ, willst du, ist der Bruder Russ noch hier? Ja. Bruder Russ, komm, danke du noch mit uns. Komm, danke du, mein geliebter Bruder. Ja, mein Gott, ja.
Treuer himmlischer Vater,
oh mein Gott,
wir danken
Gott
dir von ganzem Herzen für dein kostbares Wort
mein
auch heute
Gott.
Abend.
Mein Gott.
Du hast zu uns geredet, Herr.
Mein Gott.
Du lebst, oh Herr,
ja,
unter
Herr.
Deinem Volk, Herr.
Ja, mein Gott.
Du hast dich kund, Herr.
Mein Gott.
Oh, treuer Herr.
Mein
du
Gott.
Willst dir eine zubereitete Gemeinde Herr. Schaffen, Herr.
Amen.
Du schaffst es, Herr.
Mein
wir vermögen es nicht, aber du schaffst
mein
es, Herr.
Gott.
Darum schauen wir auf zu dir, Herr. Und hilf uns, sei uns
mein
alle nahe.
Gott.
Sei
ja,
uns allen gnädig, treuer
ja,
Gott.
Mein Gott.
Wir bitten es, Herr.
Oh Gott.
Sei mit all den Alten, Kranken und Schwachen.
Mein
sei
Gott.
Weiter mit unserem Bruder,
mein
Herr.
Mein Gott.
Und sei mit uns allen.
Oh,
wir brauchen deine Hilfe.
Oh, Herr.
Wir brauchen deine Gegenwart.
Oh, Gott.
Gelobt und gepriesen.
Oh Gott.
Herr, dein herrlicher Name. Halleluja.
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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Himmlischer Vater, auch ich möchte von Herzen danken. Du hast geholfen, hindurchgetragen. Und ich danke dir für dein Wort, für dein geoffenbartes Wort, für deinen heiligen Willen, den du kundgetan hast. Und du wirst die Werke des Teufels zerstören. Du wirst dein Werk vollenden auf dem Tag deiner Wiederkunft. Dein ist der Sieg, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten. Satan ist ein Lügner. Satan ist besiegt. Der Sieg Gottes werde offenbar in Jesu heiligem Namen. Halleluja. 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 Preis und Ehre. Preis und Ehre. Preis und Ehre. Preis und Ehre. Ja, Bruder Ross sagt gerade, Jesus ist Sieger. Singen wir, singen wir es.
Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für mich hat Jesus den Sieg schon bereit. Halleluja, Halleluja, bin erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein.
Halleluja. Halleluja. Preise unseren Gott. Jetzt haben wir noch Gebete für Kranke, die wir auch